Du öffnest mir die Tür des neuen Tages. Ich danke dir dafür, dass du ihn schenkst. Dir will ich folgen und von dir erbitten, dass du mich führst und meine Schritte lenkst. Du öffnest mir die Ohren, dass ich höre auf das, was du mir heute zu sagen hast. Dein Wort will Weisung geben und mich stärken, bevor beginnen Arbeit, Lärm und Hast. Du öffnest mir die Augen, dass ich sehe, was deine starke Hand geschaffen hat. Du lässt mich sehen das Wunder deiner Liebe, den Mann am Kreuz und was er für uns tat. Und dafür danken wir dir auch heute von ganzem Herzen, lieber Vater, für dieses Wunder deiner Liebe, dass du den Sohn deiner Liebe geschenkt hast, dass du, Herr Jesus, dein Leben gegeben hast zum Opfer für alle, dass du Erlösung und ewiges Heil erworben hast. Und wir dürfen heute davon leben. Gepriesen seist du darüber. Und schenk uns, dass wir dir begegnen in deinem Wort, dass du zu unseren Herzen reden kannst, das, was wir brauchen, zur Ermutigung, zur Korrektur, wie du es weißt, weil du unser Herz kennst. Danke dir für deine Gegenwart. Danke dir für Noah, die uns dein Wort sagt. Beschenk du sie dazu. Beschenk uns alle aus deiner großen, wunderbaren, göttlichen Fülle. Danke für deine Treue. Amen. Amen.
1. Samuel 17. Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Socho in Juda. Und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf, und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg, und das Tal lag zwischen ihnen. Und da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gat. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Er hatte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und trug einen Schuppenpanzer, und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken, und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum. Und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen, und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. David aber war der Sohn jenes Ephratitus aus Bethlehem Juda, der Isai hieß, und 8 Söhne hatte. Und dieser Mann war zu Sauls Zeiten schon alt und betagt unter den Männern. Und die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen. Und von den 3 Söhnen, die in den Krieg gezogen waren, hieß der erstgeborene Eliab, der 2. Abinadab und der 3. Schammah. David aber war der Jüngste. Als nun die 3 Ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. Der Philister aber kam morgens und abends her und stellte sie 40 Tage lang hin. Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm doch für deine Brüder dieses Epha gerüstetes Korn und diese 10 Brote und bringe sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Und diese 10 Stück Käse bringe dem Obersten über ihre Tausendschaft. Und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht. Und bring ein Zeichen von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer von Israel sind nämlich im Terebintental und kämpfen gegen die Philister. Und dann machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Und er nahm die Geschenke und ging hin, wie Isai es ihm geboten hatte, und er kam zur Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen und als sie das Kriegsgeschrei erhoben hatte. Und Israel und die Philister stellten sich auf, eine Schlachtreihe gegen die andere. Da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe und ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gath, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, so dass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben. Und er will sein Vaterhaus in Israel freimachen. Und da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und da redete das Volk wie zuvor zu ihm und sprach, das wird dem Mann zuteil werden, der ihn schlägt. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit, den Männern reden. Und da entbrannte Eliabs Zorn gegen David. Und er sprach, warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. Und David antwortete, was habe ich denn jetzt getan? Es war ja nur ein Wort. Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorige Frage. Und da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte, die David sagte, hörte, meldete man es dem Saul. Und der ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend an. Auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin, und der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Und danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und er bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Und da sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter den Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und er schleuderte. Und er traf den Philister an seine Stirn, so dass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. Und so überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein und er schlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf, erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren Ekrons. Und die erschlagenen Philister lagen auf dem Weg von Scharim bis nach Gat und bis nach Ekron. Und die Söhne Israels kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten ihr Lager. David aber nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Als aber Saul sah, wie David gegen den Philister auszog, sprach er zu Abner, dem Heerführer, Abner, wessen Sohn ist dieser Bursche da? Und Abner sprach, so wahr deine Seele lebt, o König, ich weiß es nicht. Der König sprach, so erfrage doch, wessen Sohn dieser junge Mann ist. Und sobald nun David nach der Erlegung des Philisters zurückkehrte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul, und der Kopf des Philisters war in seiner Hand. Und Saul sprach zu ihm, Knabe, wessen Sohn bist du? Und David sprach, ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai des Bethlehemiten. Eigentlich muss ich jetzt nichts mehr sagen, oder? Das war die Predigt. Das war Gottes Wort, damit ist eigentlich alles gesagt. Trotzdem schauen wir uns ein paar Dinge an. Hier in 1. Samuel 17 sind die Heere der Philister zum Kampf zusammengezogen. Die wollen gegen Israel kämpfen. Das waren hartnäckige Feinde Israels, die Philister. Und sie stehen sich jetzt gegenüber, werden nur von einem Tal voneinander getrennt. Und in diesem Abschnitt, in diesem Kapitel, sehen wir, dass David der Held ist, der mit Gottes Hilfe das drückende Joch des Feindes zerbrechen kann. Das hat was Prophetisches in sich. David ist hier eigentlich der Retter, ein Bild des Retters, der die Feinde zerschlagen wird. Die Philister haben einen sehr starken Vorkämpfer, Goliath. Wenn man das so berechnet, was hier beschrieben wird, dann soll er fast 3 Meter groß gewesen sein. Das ist schon etwas, oder? Eine Elle war nämlich etwa 45 Zentimeter, eine Spanne etwa 22 Zentimeter, dann kann man das durchrechnen. Dann kann man auch rechnen, dass das Gewicht seines Panzers etwa 57 Kilo betrug und allein schon die eiserne Spitze seines Speeres etwa 7 Kilo. Also das war schon ein Mann, der da den Schlachtreihen Israels gegenüberstand. Es wird in Vers 7 ein Weberbaum erwähnt. Damit wird der Schaft des Speeres von Goliath verglichen. Das war das Rundholz, worauf man einen gewebten Teppich rollte. Kann man auch so ein bisschen sich vorstellen, wie groß das war. Und zu all diesen Dingen hat er dann noch seine kupferne Beinschienen und einen Wurfspieß aus Kupfer. Und er hat anscheinend eine kräftige Stimme gehabt. Denn er konnte so laut schreien, dass das Heer, dass die Israeliter alles verstanden haben, was er sagte. Er ist sehr selbstsicher gewesen, dieser Mensch. Er hat mit seiner Kraft gerechnet. Er war auch brutal. Er hat sich gesehen als der unbesiegbare große Held. Und die Israeliten hatte in Vers 8 nur Sauls Knechte genannt. Ihr seid Sauls Knechte. Und morgens und abends hat er sich zwischen den beiden Armeen aufgestellt. Ein Vorkämpfer wird er hier genannt. Das bedeutet wörtlich der Mann zwischen zwei. Ein Vorkämpfer, das war der Mann zwischen zwei. Und er stellt sich hier zwischen den beiden Heeren auf. Und für ihn ist die Schlacht eigentlich schon entschieden. Kein Problem. Er ruft 40 Tage lang etwas und er sieht, dass das etwas auswirkt. Nämlich bei den Israeliten macht sich die Angst breit. Die sind schon von den Worten und von seiner Gestalt sehr beeindruckt. Vers 11, als Saul und ganz Israel die Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Nur die Bedrohung, die allein war schon genug, um das ganze Heer in Angst zu versetzen. Er hat noch nichts getan. Er ist nur vor dem Heer gestanden und hat geschrien. Natürlich, er war ein großer Mann. Und das, worum es in diesen Versen geht, ist das, was David versteht. Er verhöhnt nämlich Gottes Volk. Er verflucht Gottes Volk. Und damit verflucht und verhöhnt er auch Gott. Die Israeliten, die haben das nicht so richtig aufgemerkt. Aber David hatte eine geistliche Sicht, eine geistliche Perspektive und hat gesehen, darum geht's hier. Es geht hier in dieser Schlacht um Gottes Ehre, denn Gott wird verhöhnt. Wenn wir als Volk Gottes verhöhnt werden, wenn wir nur Knechte Sauls genannt werden, dann stimmt etwas nicht. Dann verhöhnt man Gott. Wir sind sein Eigentum. Wir sind sein Volk. Es geht hier um seinen Namen. Es geht hier um Gottes Ehre. Und inzwischen bewegt sich in Bethlehem auch etwas, das ist immer spannend, hinter den Kulissen, da bewegt sich immer was, wir konzentrieren uns jetzt auf die Schlacht, aber in Bethlehem bewegt sich was. Und zwar ist da der alte Isai, der wird jetzt als alt und betagt beschrieben, seine drei Söhne sind im Heer und er ruft jetzt den jüngsten Sohn, der in dem Feld wieder ist, bei den Schafen, erzählt ihm, was los ist und er soll mal seine Brüder besuchen. David ist teilweise am Hof gewesen, teilweise zu Hause gewesen. Vers 15, da lesen wir, er ging wieder von Saul weg. Er war also eine Zeit bei Saul. Ich denke, dass er zu dieser Zeit, wo seine drei ältesten Brüder im Heer Sauls kämpfen mussten, dass er einfach zu Hause gebraucht wurde. Und Saul war ja auch im Kampf mitbeteiligt, da musste er nicht unbedingt musizieren. Er ist wieder in Bethlehem gewesen. Obwohl er Sauls Waffenträger auch war, das wurde uns ja in Vers 21 gesagt, aber er ist auf jeden Fall zu Hause gewesen und jetzt wird er gerufen und bekommt ein Paket mit Lebensmitteln, hat wahrscheinlich die Mutter für gesorgt, soll er seine Brüder bringen und fragen, wie es ihnen geht. Ein Eva gerüstetes Korn, das war ein Leckerbissen. Ein Eva, zwischen 26 und 30 Liter. Schon viel, oder? 10 Brote auch noch, Vers 18. Es geht natürlich mehr als das Paket. Es geht um eine Nachricht. Die Mutter, der Vater, die sehnen sich nach einer Nachricht und sagen auch, David soll ein Zeichen von seinen Brüdern mitbringen, Vers 18. Und dann geben sie David auch gleich 10 Stück Käse mit für den Obersten der Abteilung, wozu die Söhne gehören. Das ist weise, oder? Dann ist er auch mal vielleicht ein bisschen lieb für die drei Brüder, denn er hat ja Käse bekommen. Das hilft vielleicht ein bisschen. Und am frühen Morgen, wahrscheinlich kurz vor Sonnenaufgang, überlässt David seine Schafe einem Hüter. Dann nimmt er die Geschenke mit, macht sich auf den Weg in Vers 20. Und er hat, jetzt sehen wir auf unserer Karte, er hat etwa 20 Kilometer westwärts zu gehen. Das Terebinthental ist zwar nicht auf unsere Karte angegeben, aber er muss etwa 20 Kilometer westweit gehen, denn so weit waren Bethlehem und das Terebinthental voneinander entfernt. Und dann lesen wir in Vers 20, dass er zur Wagenburg kommt. Was war denn das? Ich habe letzte Woche gesagt, es ist so schön, wenn man ein Bibellexikon hat. Es wird dir in diesem Buchgeschäft des Hauses ein tolles Bibellexikon, ein neues, verkauft. Ich habe das erworben letztes Jahr und ich muss sagen, ich habe noch nicht ein Wort gefunden, das ich suchte, das nicht drin war. Und wenn man jetzt Wagenburg aufsucht, dann muss man nicht an Streitwagen denken. Ich dachte, das war eine Art Garage, wo die Streitwagen gestanden sind. Aber es ist eher so gewesen, dass man das Wagenburg so verstehen soll, dass das Lager der Israeliten kreisförmig war. Wie auch halt, wenn David ankommt, sind die Israeliten nicht mehr da. Die haben das Lager verlassen. Aber David ist rechtzeitig da, um das mitzuerleben, dass das Heer sich eben in Schlachtreihen gegenüber den Philistern aufstellt. Sie haben ihr Kriegsgeschrei schon erhoben. Das hört sich ganz mutig an, aber bald wird Goliath erscheinen, sich gegenüber ihnen aufstellen und mit seinem Gequäle anfangen. Es wird überhaupt nicht gekämpft, es wird nur gedroht. 40 Tage lang stellen sie sich in Schlachtreihen auf, lassen sich Angst machen, ziehen sich wieder zurück. Das ist richtig ermutigend für die Philister. Lassen Sie sich auch manchmal Angst machen von Worten anderer Menschen, von Bedrohungen. Während alles noch in Bewegung ist, liefert David seine Säcke oder Körbe ab beim Gepäckhüter. Dann marschiert er zu den Schlachtreihen, geht hinein, findet seine Brüder und fragt nach, wie es ihnen geht in Vers 22. Finde ich mutig. Der Junge hat noch nie so richtig das erlebt, was hier vor sich geht. Er geht einfach auf sein Ziel zu, er begibt sich unter den Soldaten, sucht seine Brüder. Und während sie miteinander sprechen, kommt aus den Schlachtreihen der Philister Goliath nach vorne und fängt an, wie üblich, zu drohen. Und David hört mit und gleich befindet er sich mitten in einem nervösen Wirbel, Aufregung, denn für die Israeliten ist die Erscheinung Goliath schon genug, um in Panik zu geraten, Vers 24. Man flüchtet. Und es wird wild durcheinander geredet und eins kriegt David mit, dieser Mann hat nur eins im Sinne, er verhöhnt Israel, Vers 25. Aber hört noch was, Vers 25. Wer Goliath schlägt, dem will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben und er will sein Vaterhaus in Israel freimachen. Was bedeutet das? Das heißt, dass diese Familie dann keine Steuer mehr zahlen muss. Das ist schon attraktiv, oder? Und dann fragt David in Vers 26 nochmal nach bei den Männern, wie ist das mit dem Lohn für denjenigen, die diesen Riesen besiegt und die Schande von Israel abwendet? Und dann sagt er auch, denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dieser Heide, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Hier sagt er, hier spricht er mal laut aus, worum es eigentlich geht, was hier vor sich geht. Wer ist dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Er hat die richtige Perspektive. Er sieht, worum es eigentlich geht. Gottes Eigentum, Gottes Volk gegenüber Unbeschnittenen. Menschen, die keinen Anteil haben an Gottes Bund. Denn die Beschneidung der Männer war ja das Zeichen, dass der Bund auch ihnen galt. Für Davids Volksgenossen steht das Leben, ihr Leben auf dem Spiel, so erfahren sie das. Aber für David steht etwas ganz anderes auf dem Spiel, die Ehre Gottes. Und für ihn ist das unerträglich, was Goliath hier zweimal am Tag einfach ruft und droht. Und dann antwortet man David in Vers 27, wer Goliath schlägt, wird den Schwiegersohn des Königs. Davids Nachfrage wird ernst genommen, obwohl er kein Soldat ist. Er ist ein Teenie, der seine Brüder besucht. Und dann ist Eliab, der älteste Sohn, dabei, wenn David so nachfragt und der ärgert sich. Kann man das ein bisschen vorstellen? Das war schon schlimm in Bethlehem, als Samuel vorbeikam und einen Sohn von Isai erwählte für eine besondere Aufgabe, von dem niemand noch etwas wusste. Aber Eliab hat das mitgekriegt, dass das junge Brüderchen aus dem Feld geholt wurde. Und er ist jetzt also... Er ärgert sich. Er wurde ja als Erster abgewiesen und er fährt David dann ganz frustriert und aufgeregt an. Was machst du überhaupt hier, du kleiner Hirte? Was ist mit deinen Schäfchen? Die hast du zurückgelassen, musst doch zurückgehen. Ich kenne dich, du bist vermessen, du wirst nur sehen, was hier los ist. Du sollst deinen frechen Mund halten und einfach heimgehen. Du hast hier nichts zu suchen aus. Ist nicht angenehm, vor anderen Menschen so angefahren zu werden. Aber David macht sich nichts da aus und reagiert ganz nüchtern. Was habe ich getan? Ich habe nur was gefragt, Vers 29. Und dann wendet er sich an einen anderen Mann und wiederholt seine Frage. bekommt dieselbe Antwort. Und es fällt auf, dass der Junge immer wieder nachfragt. Es macht bei manchen Menschen, bei manchen Männern den Eindruck, als wäre der Kleine bereit, es gegen Goliath aufzunehmen. Man spürt ihm Mut ab und Entschlossenheit. Und alle sind in Panik versetzt, nur er nicht. Was er sagt, ist auch auffallend. Er sagt nicht, wer ist dieser furchtbare Riese. Er sagt, wer wagt dieser gottlose Mensch es, Gottes Volk zu verhöhnen. Er zeigt keine Spur von Angst. Er ist empört. Er ist entrüstend. Und während alle sich aus dem Staube machen, steht er auf. Das gehört zu Menschen Gottes, oder? Dass wir aufstehen. Weil Gott mit uns ist. Und hier geht es auch um Gottes Sache. Alle sind besorgt um ihr Leben, er nicht. Und in Vers 31 wird das Saul erzählt und lässt er David holen. Er soll zum König kommen. Und dann steht er in seiner einfachen Hirtenkleidung vor dem König und dann spricht er ganz klar und unumwunden: Niemand soll sich von Goliath einschüchtern lassen. Er, David, dein Knecht, nennt er sich Saul gegenüber, ich werde mit diesem Philister kämpfen. Und der König kann natürlich nicht ohne weiteres damit einstimmen, denn es steht ein Knabe vor ihm, ein Junge, kein erfahrener Kriegsmann. Und darauf hat David eine Antwort: Ich habe meine Erfahrungen gemacht mit Gott. Als ich in den Feldern war mit meinen Schafen, habe ich meine Schafe beschützen müssen. Da sind manchmal Raubtiere gekommen. Ich habe gegen diesen Tieren gekämpft. Ich habe die Tiere, die sie mir rauben wollten, gerettet. Ich habe auch Raubtiere getötet. Und dann sollte ich diesen Goliath nicht besiegen können? Gott ist immer mit mir gewesen. In den Feldern, da habe ich einiges Gefährliches miterlebt und das hier kann ich mit meinem Gott auch. Ist das Waghalsigkeit gewesen? Nein. Es war Gottes Vertrauen. Dasselbe Vertrauen, das man in 14,6, Vers 6 findet, als Sauls Sohn Jonathan sagt: Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Es geht um Gott. Und mit Gott fühlt David sich stark. Es ist nicht hier ein Teenie, der denkt, also das kann ich. Nein, es ist ein Gottesmann. Vers 37, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Der Herr ist bei diesem Jungen sehr präsent gewesen. Gottes Anwesenheit und Kraft sind für David keine Worte, sie sind Realität. Er hat erfahren, wie stark Gott ist. Er lebt mit Gott. Er hat seine Hilfe erfahren. Er hat seine Rettung erfahren. Es ist Gott auch, der ihm jetzt Mut macht. Und dann kann Saul nichts anderes sagen als: Geh und Jahwe, der Herr, wird mit dir sein. Wir haben für diesen Vortrag ganz bewusst den Titel "Mit meinem Gott kann ich" gewählt. Über Mauer springen. Mit meinem Gott kann ich. Das ist ein Zitat aus Psalm 18, Vers 30 tatsächlich. Ein Psalm, das ist eigentlich ein großes Loblied an Gott, der Davids Stärke ist, der sein Fels ist, in dem er sich birgt, der sein Schild ist, das Horn seines Heils, seine sichere Festung. Da gibt es viele Beschreibungen von Gott. Er soll diesen Psalm geschrieben haben, David, als der Herr ihn aus der Hand seiner Feinde und aus der Hand Sauls errettet oder gerettet hat, Psalm 18. Und dann lesen wir tatsächlich in Vers 30: Mit dir, Gott, kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauer springen. Das ist ein starkes Zeugnis. Alleine bin ich machtlos. Alleine bin ich hilflos. Und ich denke, das können einige von uns auch ihm nachsagen. Vielleicht befinden sich einige von uns in einer Situation, wo wir sagen müssen: Hier sind wir machtlos. Da lässt sich nach menschlichem Ermessen nichts mehr machen. Und die Herausforderung ist, dass wir das lernen zu sagen: Aber mit meinem Gott sieht das anders aus. Aber mit dem Allmächtigen sieht es anders aus und er ist bei mir. Er bietet sich an als mein Helfer. Und das wird David jetzt dem Saul und auch seinem Volk zeigen. Interessant, die Brüder Davids und die Kollegen, ihre Kollegen, die Soldaten, die sind jetzt im Hintergrund verschwunden. Die Angst hat sich bei ihnen breit gemacht, die Angst hat sie klein gemacht. Aber David hat was anderes gemacht. Er hat sich in seinem Herrn gestärkt. Vers 37, er wird mich erretten. Und der Junge hat anscheinend mit Vollmacht gesprochen, denn der König nimmt das so an. Geh hin, der Herr sei mit dir. Hier spricht ein Mann, der zwar religiös war, aber nicht richtig ein Gottesmensch, dem die Beziehung mit Gott wichtig war. Wenn man Sauls Leben sieht, dann sieht man, dass er öfters Entscheidungen getroffen hat aufgrund seines Wissens, seines Denkens, nicht aufgrund eines Gottesvertrauens. Und hier weist ein Teenie ihn eigentlich indirekt zurecht. Aber Saul hat noch immer nicht richtig verstanden, worum es geht, denn er zieht David seine persönliche Rüstung an. So kannst du nicht gehen. Er bekommt einen Helm, einen Schuppenpanzer und dann bekommt er auch das Schwert von Saul. Das sieht gut aus. Aber der Grundgedanke hinter dieser Waffenrüstung ist falsch. Denn Saul traut Gott nichts zu. Er rechnet mit menschlicher Vernunft, er rechnet mit technischen Mitteln. Seine Waffenrüstung. Aber die Waffenrüstung hilft David nichts, die steht nur im Wege, denn der Junge kann das alles nicht tragen, er ist das nicht gewohnt. Was in Sauls Augen unentbehrlich ist, ist in Davids Augen nur hinderlich und störend. Was in Sauls Augen unentbehrlich ist, was er unbedingt braucht, ist in Davids Augen nur hinderlich und störend, denn er kommt mit Gott gut aus. Er kann kaum gehen. Und dann legt er alles ab. Er nimmt seinen Hirtenstab in die Hand und er sucht sich selbst die Waffen aus, die er kennt. Beim Bach im Tal, das die zwei Truppen eben voneinander getrennt hat, erwählt er sich 5 glatte Steine. Das sind ganz primitive Waffen, wenn man sie vergleicht mit der Waffenrüstung Goliaths. Aber für David sind sie genug, denn er rechnet nicht mit seinen Waffen. Er rechnet mit Gott. Israel hat einen Beistand, der sich durch die Jahrhunderte hindurch als allmächtig und treu erwiesen hat. Und so steckt David die Steine in seine Schleudersteintasche, nimmt seine Schleuder und geht dem Riesen entgegen. Frag mich, was die Brüder Davids an diesem Moment bei sich gedacht haben. Das Ganze muss ihnen so leichtsinnig, so unbesonnen, so verrückt vorgekommen sein. Hier standen sie, geschulte, erfahrene, bewaffnete Kriegsmänner. Da ging ihr Brüderchen mit einer Schleuder und ein paar Steinchen. Vielleicht haben sie das nicht einmal sehen wollen. Vielleicht haben sie in Gedanken schon überlegt, wie sollen wir das unsere Eltern erklären, was hier vor sich gegangen ist und dass David umgekommen ist. So haben sie das Ganze wahrscheinlich wahrgenommen. Aber da geht er, David. Sieht er es vor euch? Aber geht nicht alleine, der Herr ist mit ihm. Der Herr ist seine Kraft. Er wird den Riesen nicht besiegen, weil er eine königliche Waffenrüstung hat. Er wird siegen, weil er nicht mit menschlicher Kraft rechnet. Darum wird er siegen. Er wird siegen, weil er nicht mit menschlicher Kraft rechnet. Er wird siegen, weil der Herr ihn zugerüstet hat. Und nun ist es David, der herausfordert. Ein kleiner Mensch, der sich dem Philister und dessen Schildträger in Gottes Namen nähert. Ein kleiner Mensch, der aufsteht gegen den Held der Philister, der in seinem eigenen Namen und im Vertrauen auf seinen Götzen auftritt. Das wird auch gesagt, gell? Dass Goliath mit seinen Götzen rechnete. Es geht hier auch um eine Abrechnung von Gott mit den Götzen. Und David ist noch ein Knabe, steht jetzt gegenüber einem Mann, der fast 3 Meter groß ist und der ihm voll Verachtung ansieht. Da steht der kleine Mann und Goliath ruft ihn zu, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stocken zu mir kommst? Vers 43, Stocken? Ja, David hat doch seinen Stab auch noch mitgenommen. Steht ein Hirtenjunge gegenüber diesem Riesen. Und hier stehen sich eigentlich 2 Welten gegenüber. Einerseits die gottlose Welt, die den lebendigen Gott verhöhnt, und die Welt Gottes, hier vertreten von einem Jungen, der sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat, auf den lebendigen Gott Israels. Wir können von ihm lernen. Wir leben auch in einer gottlosen Welt. Und wie oft lassen wir uns nicht einschüchtern von diesem gottlosen Welt und von dem, was gesagt wird oder gedroht wird. Aber der Gott Israels ist bis heute der Held, der Allmächtige, der uns auch beiseite steht, auf den wir vertrauen können. Vers 45, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. In dem, was folgt, geht es immer wieder um Gott. Und der Kerngedanke ist wohl Vers 36, den müssen Sie unterstreichen. Es geht darum, dass die ganze Welt erkenne, dass Israel einen Gott hat. Das ist auch bei allen Wundern Jesu so gewesen. Die werden öfters, vor allem im Johannesevangelium, Zeichen genannt, die Wunder. Sind Zeichen des Allmachts Gottes. Darum geht es, dass die Welt erkennt, dass Gott allmächtig ist. Natürlich ist es schön, wenn man geheilt wird, die Heilungswunder im Neuen Testament. Natürlich ist man dann unheimlich dankbar. Aber es geht letztendlich nicht darum, dass jemand geheilt wird. Es geht darum, dass Gott ein Zeichen setzt. Ich bin der Allmächtige. Für mich ist nichts unmöglich. Und hier geht es auch darum, dass die ganze Welt erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und Vers 47, diese Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß errettet. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Es reicht für David ein glatter Stein aus dem Bach, den er mit der Hand in die Richtung von Goliath schleudert. Der Stein trifft ihn an seine Stirn und der Held, der Philister, fällt vorüber. Und weil David selbst kein Schwert hat, wir haben in der letzten Woche entdeckt, dass eiserne Waffen selten waren in Israel, weil der Feind, die Philister, eigentlich alle Schmiede weggeholt hatten, muss er das Schwert von Goliath verwenden. Er muss das Schwert des Feindes nehmen, um ihn dann zu töten und um ihn den Kopf abzuschlagen, so wie er es Goliath auch gesagt hat. Und jetzt sind es die Philister, die flüchten. Sie haben Grund dazu, denn Goliath hat gesagt, wenn ihr siegt, wollen wir eure Knechte sein. Und diese Demütigung wollen sie nicht erleben. Sie erleben aber viel Schlimmeres. Denn das Heer Israels hat jetzt auf einmal Mut, weil sie gesehen haben, dass Gott siegt. Sie erheben ein Kriegsgeschrei, sie jagen den Philistern nach und sie bringen sie um. Dann kehren sie zurück, dann plündern sie ihr Lager. Das verstehen wir nicht, solche Dinge. Das war im Alten Testament in diesen Zeiten üblich. Da geschehen Dinge, die nicht zu dieser Zeit so passen. Sie kommen uns manchmal fremd und auch bestial vor. Die Könige zogen im Frühling aus, um Nachbarvölker zu bekämpfen, oder sie wurden selbst angegriffen. Und der Sieger sorgte dann dafür, dass die Männer nicht am Leben blieben. Sie plünderten die Stadt oder das Gebiet, nahmen Gegenstände mit, Silber, Gold, nahmen Frauen mit, die Männer wurden umgebracht. Bleibt die Frage, warum David es nötig hatte, Goliaths Haupt nach Jerusalem zu bringen. Es ist auch die Frage, ob er das gleich getan hat, denn Jerusalem gehörte zu dieser Zeit noch den Jebusitern. Es ist erst viele Jahre später, dann ist David schon König in Hebron über ein Teilgebiet von Israel, dass er Jerusalem besiegt, dass er die Stadt einnimmt. Aber wir können zum Beispiel aus Josua 15, Vers 63 entnehmen, dass schon vor der Einnahme Jerusalems von Gottes Volk Menschen des Gottesvolkes in dieser Stadt gelebt haben. Die Burg war immer besetzt von den Jebusitern. Aber es lebten anscheinend auch Menschen des Volkes Gottes schon in der Stadt. Aber erst später hat David Jerusalem besiegt. Jetzt bleiben ein paar Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob uns das überhaupt interessiert, was mit dem Haupt von Goliath geschehen ist. Aber wenn ich die Bibel lese, dann suche ich mal so nach und denke ich, ja, was ist da geschehen? Vielleicht hat David Goliaths Haupt nach dem Gebiet Jerusalems gebracht oder bringen lassen als anschauliche Warnung. Gottes Volk lässt nicht mit sich spaßen. Oder, das ist eher wahrscheinlich, es ist vielleicht später, nach Jerusalem gebracht worden, wie auch die Gebeine Sauls und Jonathans später woanders hingebracht wurden, als sie zuerst waren. Also das wissen wir alles nicht genau, ist vielleicht auch nicht so wichtig. Die Waffen Goliaths werden auch erwähnt in Vers 54. Die legt David in sein Zelt. Fragen wir uns, hatte der denn ein Zelt? Vielleicht hatte er an diesem Tag ein eigenes Zelt bekommen, weil er ja so ehrenvoll gesiegt hat. Aber Kommentare sagen, dass hier auch ein Schreibfehler vorliegen kann und dass es Jahwes Zelt betrifft. Das Wort kann nämlich auch auf ein Heiligtum hinweisen. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass das Schwert Goliaths später in der Geschichte, werden wir auch dann sehen in den nächsten Tagen, in der Priesterstadt Nob aufbewahrt wurde. Und zwar bei den heiligen Gewändern, bei dem Ephod, als Erinnerung an den Sieg, den Gott seinem Volk gegeben hat im Terebintental. Und David taucht in späteren Jahren während seiner Flug vor Saul eben in Nob auf und nimmt dann das Schwert mit. Gut. Wir haben noch 4 Verse vor uns. Darin, ab Vers 55, wird beschrieben, dass König Saul jetzt seinem Heerführer Abner fragt, wessen Sohn David ist. Ein bisschen merkwürdig und rätselhaft. Denn David war doch schon Musiker am Hof. Nun, es kann sein, David wurde ja an den Hof, nach dem Hof geholt, als es Saul schlecht ging. Als er verwirrt war und von einem bösen Geist geplagt wurde und da hat er vielleicht nicht ganz klar gesehen. Andererseits ist er inzwischen auch Sauls Waffenträger geworden. Da müsste Saul doch wissen, wer dieser junge Mann war. Sein Heerführer Abner weiß das nicht und das muss auch nicht unbedingt so sein. Es kann sein, dass diese Frage eine juristische Bedeutung hat und zwar, dass sie damit zusammenhängt, dass der Sieger doch die Tochter von Saul zu dem Sieger, dass ihm die Tochter von Saul zugesagt wurde als Ehefrau. Und dann ist es wichtig, dass man weiß, wessen Sohn der Mann ist und vielleicht ist das juristisch notwendig gewesen, dass das mal offiziell nachgefragt wird. Wissen wir nicht. Es bleiben ein bisschen Spekulationen. Auf jeden Fall wird David selbst geholt dann kommt er mit dem Kopf Goliaths in seine Hand, heißt es. Ich denke eher unter seine Arm, ich weiß es nicht, möchte nicht darüber nachdenken. Er klärt ihn selbst auf über seine Herkunft. Ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiten. Und da endet dann die Geschichte für heute. Es sind sich im Terebintental 2 Truppen gegenübergestanden, Heiden und Gläubige. Die Heiden haben versucht, die Gläubige einzuschüchtern. Die Heiden haben versucht, die Gläubige klein zu kriegen. Sie haben sie gehöhnt. Und wir sehen und schämen uns, dass die Gläubige sich fangen haben lassen von Worten und Drohungen. Es hat sich bei ihnen die Angst groß gemacht. Die Angst hat in ihren Herzen regiert. Was soll denn eigentlich in unseren Herzen regieren nach dem Neuen Testament? Der Friede Gottes. Gottesvertrauen, Gottesfrieden. Aber es ist doch auch bei uns so, dass oft die Angst regiert, oder? Und die Angst ist meistens ein schlechter Ratgeber. Die Angst sagt uns Dinge, die wir eben nicht tun müssen. Frieden Gottes, Gottesvertrauen sagt was ganz anderes. 2 Truppen sind gegenübereinander gestanden im Terebintental. Aber es sind sich noch 2 Gruppen gegenübereinander gestanden, und zwar in den Reihen der Gläubige. Der Großteil der Menschen, eigentlich alle, außer ein kleiner Junge, ein Teenie, haben sich von der sichtbaren Realität einschüchtern lassen. Nur David hat mit der sich unsichtbaren Realität gerechnet. Mit einem Gott, mit dem er einiges tun kann, der ihn befähigt. Und ich denke, wir sind die letzte Truppe, oder? Wir sind Gottes Volk. Wir sind Gottes Eigentum. Ich hoffe, dass das für uns alle gilt. Dass wir wissen, in Jesus gehören wir Gottes Volk. Sind wir seine Gemeinde? Sind wir seine Gemeinschaft? Und dann kann es auch unter uns so sein, wie auch damals in Terebintental, dass sich hier die Geister trennen. Beziehungsweise, dass es unter uns Menschen gibt, die sich von der sichtbaren Realität sagen lassen, was dran ist. Die sich einschüchtern lassen von der sichtbaren Realität. Und ich denke, das passiert uns allen, oder? Es ist nicht so, dass wir alle immer ganz froh und sicher dastehen und sagen, Gott ist unser Held und mit Gott werde ich. So ist das nicht. Aber in dieser Geschichte werden wir herausgefordert, das zu üben. Und uns das auf jeden Fall mal vor Augen zu stellen und das festzuhalten, dass Gott der Allmächtige ist. Dass Gott der Allmächtige ist und dass er uns beisteht, dass er unser Helfer ist. Und wenn wir uns das vor Augen halten und wenn wir danach leben, würde unser Leben ganz anders aussehen, oder? Da wagen wir es aufzustehen in Situationen, wo wir uns vielleicht eher jetzt verkriechen würden und sagen würden, also die Angst regiert. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und Gott sagt, steh mal auf. Ich bin doch bei dir. Ich will doch gerade in dieser Situation auch deine Stärke sein. Und ich möchte Ihnen sagen, also raten auch, lesen Sie diesen Psalm 18 nochmal durch. Vielleicht die ersten Verse, vielleicht 1 bis 7, 31 bis 34, 1 bis 7, 31 bis 34 und schreiben Sie mal auf, wie Gott hier genannt wird, wie er beschrieben wird. Psalm 18, die ersten 7 Verse, das wäre eine kurze Aufgabe für heute Morgen noch. Und schauen Sie mal, wie Gott hier genannt wird und fragen Sie sich, sehe ich Gott auch so? Ist er meine Kraft? Ist er mein Ritter? Ist er mein Schild? Ist er meine Sicherheit? Ist er alles das, was ich brauche? Lesen Sie sich das mal durch und fragen Sie sich das. Sie können auch anders machen. Nicht fragen, sondern einfach danken. Sagen, Herr, was du hier sagst, was David hier sagt, du bist meine Stärke, das gilt auch für mich. Ich will danken, dass du meine Stärke bist. Ich will dir danken, dass du den festen Boden unter meine Füße bist. Ich will dir danken, dass du mein Schild bist, mein Zuhause. Proklamiere das mal. Proklamiere das mal, denn es ist nämlich wahr. Sprich das mal laut aus. Du bist meine Stärke. Du bist mein Schild, nicht nur für David, für mich. Das wäre gut, das zu machen. Also wir sind Gläubige unter uns und wir müssen bekennen, dass wir uns oft schwer tun, um in unserem Alltag mit Gott zu rechnen. Da gibt es einige Goliaths, oder? Da gibt es Umstände oder Menschen, die uns bedrohen, Berge, die sehr hoch sind. Und der Feind Gottes möchte, dass wir uns von der sichtbaren Realität fangen lassen, dass wir ganz klein werden. Und überhaupt kein Gottesvertrauen mehr haben, weil die sichtbare Realität wie ein Riese vor uns steht. Ich habe in der letzten Konferenz das unterstrichen, ich werde das immer wieder unterstrichen, es gibt ein menschliches Aber und es gibt ein göttliches Aber. Und das menschliche Aber sagt, aber da lässt sich nichts machen. Oder aber diese Situation lässt sich nicht verändern, aber ich habe schon alles Mögliche probiert, aber ich weiß, es geht nicht. Das ist das menschliche Aber. Und es gibt ein göttliches Aber mit mir. Aber ich bin doch der Allmächtige. Aber ich bin doch dein Helfer. Für mich ist nichts zu groß. Was wäre, wenn wir unser menschliches Aber jetzt mal eintauschen und das göttliche Aber, das Wort Gottes annehmen? Und dass wir dann mit David sagen, mit meinem Gott kann ich. Und vielleicht haben sie irgendeine Situation mitgebracht, die belastend ist. Eine Situation von zu Hause, vielleicht in der Familie, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht sonst wie. Ich hoffe, dass Sie diese Situation ablegen können, beziehungsweise Gott abgeben können. Und dass wir hier, wie wir so gemeinsam unterwegs sind in diesen Tagen, immer mehr dieses göttliche Aber umarmen und das menschliche Aber loslassen. Dass wir das lernen und üben, das braucht Übung. Das braucht Übung. Und dieses Proklamieren, dieses laut Gott danken oder auch leise, Gott dafür danken, dass er der Allmächtige ist, dass für ihn nichts unmöglich ist, dass er meine Stärke ist, das Proklamieren stärkt uns. Die Wahrheit muss in uns landen und dort auch wurzeln. Und das darf auch keine Theorie bleiben. Die Wahrheit will Gott auch in unser Leben wahr machen. Er will uns das zeigen. Seine Arme sind nicht zu kurz, um uns zu retten.
Vater im Himmel, wir möchten dir so aus tiefstem Herzen Danke sagen, dass wir dein Wort haben, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen und dass du uns immer wieder auch in unseren eigenen Situationen damit ansprichst. Du siehst, was jeder Einzelne hier mitgebracht hat, in welcher Situation sie steht. wie viele Goliaths es auf dieser Welt noch gibt und wie oft auch die eigenen Reihen da manchmal voller Angst dem gegenüberstehen. Und Herr, wir möchten da lernen, wie David es gelernt hat, wirklich mit dir Erfahrung zu machen, dich als unseren starken Held zu erleben, um dann aufzustehen, um dann bereit zu sein und uns nicht zu verlassen auf menschliche Mittel, sondern auf dich, allein auf dich. Wir möchten lernen, dir zu vertrauen und wirklich für dich da zu sein. Und wir möchten auch dir damit die Ehre geben, dass wir das auch immer mehr sehen, dass es um dich geht und nicht um uns. Und Herr, wir können dir einfach nur von ganzem Herzen Danke sagen, dass du unsere Stärke und unsere Kraft bist. Und da, wo wir es oft nicht sehen können, weil wir zu verzweifelt sind oder uns zu klein fühlen, Herr, da möchten wir das einfach lernen, dich an erster Stelle zu setzen und zu sehen, du bist Schöpfer dieser Welt, du bist der Allmächtige. Und jetzt segne uns auch durch all das, was Dino gesagt hat, durch all das, was in deinem Wort steht. Und dass es wirklich Frucht bringt in uns, dass es wurzelt und dass wir es auch einüben, Tag für Tag. Und dass wir da nicht loslassen zu kämpfen, sondern wir möchten, dass du unsere Stärke und unsere Kraft bist. Amen.